Ah, jetzt. Also, so Leute, ich bin wieder da am Mikrofon, Simon und so weiter und so fort. Am Tischlein deck dich, das hier ist Folge minus 12 oder so. Ich berichte kurz. Ich habe mich entschlossen, die letzten 6 Folgen rauszustreichen. Ja, also, ja, lassen wir die einfach raus. Mir bricht es auch das Herz, seine eigenen Kinder und so weiter rauszulassen und so zurückzulassen. Zu verschmähen. Aber wir machen jetzt hier einfach weiter. Ich werde stattdessen was reinmachen, nämlich die November-Casts von letztem Jahr. Und diese Casts, Podcasts, 6 Podcasts, einer ist schon veröffentlicht davon, also 5 eigentlich nur. Diese Podcasts sollen rauskommen und sollen jetzt diesen Platz einnehmen. Ab Folge minus 5 oder minus 6, da wo ich die anderen halt rausschneide, da paste ich dann die praktisch rein. Und jetzt mache ich hier einfach weiter mit dieser Folge minus 12. So. Und die verlorenen Podcasts können dann irgendwann mal rauskommen oder auch nie, aber jedenfalls, die November-Casts waren mir jetzt wichtiger. Ja, ihr wisst ja selber, wie gut die sind, ne? Die sind dann, werden dann jetzt ja schon veröffentlicht worden sein. Und jetzt ist wieder November und ich bin wieder so drauf und will jetzt einfach wieder abliefern, ja? Geil. So, der Punkt ist, ich will eine Frau eigentlich mal gern sagen, ja, du gefällst mir, aber weißt du, was mir an dieser anderen Frau gefällt, das ist das und das und so und so. Und ich will da nicht vergleichen und so, aber ich würde das einfach gerne mal sagen. Und ich frage mich, warum ist das so verpönt oder... ja, es kann ja wohl nicht angehen, dass das so einen schlechten Beigeschmack immer hat oder ich weiß auch nicht. Also und ja, also das wollte ich ja eigentlich nur... Das wollte ich ja nur sagen. Ja, klar, mag ich dich und so. Und ich stehe voll auf dich und so. Und überhaupt könnte mir gar nichts Besseres wünschen, als dich zu sehen und kennengelernt zu haben. Aber andererseits, dass diese andere Frau, und an der mag ich halt dies und das, ihre Rundungen und Kurven und so weiter. Und so möchte ich es eigentlich machen. Aber das sind zu private Themen, ne, habe ich gemerkt. Das ist das Problem. Auch mit diesen Folgen ab minus 6. Diese Folge minus 6 und minus 7, aber minus 6 vor allem, die war sehr geil. Und zu geil aber schon, ja. Zu geil, warum? Weil sie zu privat war wiederum. Ich habe aus meinem Werk Imperialismus vorgelesen und darin auch schon wieder zu viele autobiografische Sachen verarbeitet. Aber ich weiß gar nicht, was ist zu viel, was zu wenig privat ist. Man kann es nicht wissen, diese Dialektik lässt sich nicht auflösen, ohne dass man es zumindest publiziert und auf den Rückhall wartet, ja, den Rückstoß oder das Feedback von den Zuhörern. So wie mir da ja gesagt wurde, ja Simon, das war dann doch zu viel. Damals, ja als dieser Bruch auch in Erzählung kam, ne, mit diesen Minusfolgen und da ungefähr, ja, wurde mir das ja gesagt oder wurde mir auch schon selber klar, ja. Aber egal, ich mache jetzt trotzdem weiter. Und genau deshalb, also lassen wir dieses Imperialismus, das ist auch sehr, sehr filigran, ein filigranes Werk. Und überhaupt bin ich sensibel, meine Künstlernatur, mein Gemüt ist sensibel und verträgt es nicht, wenn andere sich da einmischen und reingucken und mich anstieren und schon wieder lesen oder hören, was ich da am Fabrizieren bin. Deshalb denke ich, tut es nur gut, dieses Werk auch geheim zu halten. Vielleicht habe ich schon zu viel enthüllt, damals mit Kolinskow und so, aus Budget. Und die 2 Vorlesungen aus Imperialismus, damals 179 und 181. Aber wie dem auch sei, heute bleiben wir auf dem Teppich, bleiben wir gesellschaftlich. Und was ich hier zum Beispiel vorbereitet habe, das ist dieses eine Gedicht, das ich gerade erst schrieb vorher. Also lesen wir es vor. Lyrik der BRD. Es ist ein wirres Land, das eben solche Lyrik hervorbringt. Mir hängt keine Schuld an. Ich bin das Produkt der Gesellschaft. Und so schreibe ich, unverfroren, erbittert und verwirrt. Wie die BRD eben. Gut, das war der Auftakt, dann habe ich hier nachgelegt. war das zweite BRD-Gedicht. Lyrik der BRD. Wenn das mal kein Erfolgsrezept ist. Ich streife jede individuelle Verantwortung ab. Mein Leben ist deformiert vom unsozialistischen Unrechtsregime des Liberalismus. Und mein Schreiben gibt Auskunft davon. Mehr nicht. Aber jedenfalls beanspruche ich keinerlei Autorschaft, sondern übertrage alle Rechte der BRD. O Mutterleib, der mich hervorbrachte und nährte, in dir leb ich, vergeh und sterb ich irgendwann. Du bist mein und ich bin dein. BRD, ein Hoch auf dich und darauf, dass du so scheiße imperialistisch bist und durch das Wunder deiner Unvollkommenheit mich vergessen lässt, was an mir selbst imperfekt ist. Wenigstens bin ich nicht so ein schlechter Mensch wie Adenauer oder Kohl, dass ich ein imperiales Staatswesen gezeugt hätte. Meine Erzeugungen fließen aus dir heraus, BRD. Ich nahm nur, was ich vorfand, und das war nicht sehr appetitlich. Genau, nicht sehr appetitlich, das passt auch zu diesen Vorlesungen aus Imperialismus, die jetzt zensiert sind, stand jetzt, verdammt, wie in der DDR eben damals so viel zensiert wurde, wie es heißt, aber das war eben noch eine humanere Form der Zensur heutzutage, ja, zensiere und beschneide ich mich selber allein, weil ich denke, oh Gott, meine Mitmenschen, die würden das nicht aushalten, was ich da sende, ne? Die knicken schon ein und überhaupt, was mache ich da mit meinen Videos, mit meinem Podcast? In einem Unmensch. Und ja, das ist die viel grausamere Zensur. Man traut sich nichts mehr rauszusenden, weil man weiß ja von sich selber, wie verlottert und luschig man ist. Und die anderen sind sogar noch viel schwächer. Das ist das Problem. Also ich traue mich gar nicht, denen irgendwas zu sagen oder vorzusetzen. Die würden doch nur einknicken und umkippen, habe ich das Gefühl. Ich will doch nicht schuld sein. Ne? Ja, also sorry. Nun, lasst uns nun vordringen zu einem Text, den ich gelesen hatte und dachte, der würde ganz gut tun. Warum? Weil neben mir sind auch wieder die Ukrainer. Die ziehen zwar bald aus, meine lieben Mitbewohner, aber ich führe mit ihnen immer noch kein Streitgespräch über den Ukraine-Krieg und meine Position. Und sie ahnen aber, dass meine Position etwas anders ist als die hegemonial, als der Mainstream in Deutschland und natürlich auch in der Ukraine, weil sie schon wissen, dass ich Kommunist bin und zum Beispiel meinen kommunistischen Pullover sahen. Aber ja, manchmal haben sie sehr lebhafte Diskussionen da drüben und da frage ich mich einfach, was geht da ab? Aber man traut sich nicht mehr mit zu diskutieren, man zensiert sich selber heutzutage, das ist das Schlimme. Ah. Ich hätte schon längst eigentlich ihnen alles sagen sollen, was ich denke, aber nee. Aber gut, ich habe hier einfach eine Rede von einem Theologen, der redete hier am 3.10. in Stuttgart, Pfarrer Friedrich Gehring, und meine Genossen von der DKP macht mich darauf aufmerksam, dass das eine sehr gelungene Rede gewesen sein soll, und ich war da ja nicht da, eben weil ich ja beim kommunistischen, marxistischen Seminar war, damals in Leverkusen bei der Karl-Liebknecht-Schule, das ich in Folge minus 5 erwähnte. Die Folge sollte als letzte dann noch publiziert werden, weil sie seriös und objektiv ist. Ne? Und ja, also das war so. Ich war dort und habe dort auch meinen Pulli geschenkt bekommen, genau an diesem Tag. Ja, den kommunistischen Pulli mit dem Gespenst drauf und so. Eben jenen, den jetzt die Mitbewohner schon sahen letztens. Und mich dann aufforderten, mich zu setzen. Aber es ist hier immer so voll in der Küche. Und sorry, Leute, das ist einfach, da ist einfach ist mir dann nicht so bequem. Ja, das ist, sitzt schon alles voll, wenn man zu viert ist am Tisch, will mich dann nicht auch noch dazwischen quetschen. Und sorry, ja, dann muss die Diskussion eben warten. Ja, und überhaupt, die machen nie den ersten Schritt. Dass die mich mal einladen würden, sondern nur, wenn ich zufällig in der Küche vorbeikomme, ja, dann sagen sie natürlich, ja, Simon, setz dich doch, oder, ja. Aber gut, weiter jetzt einfach, ich will einfach diesen Text vorlesen von diesem Theologen über den Ukraine-Krieg. Was sagt er uns zum Frieden? Also, liebe Friedensuchende, im Deutschen Pfarrerin und Pfarrerblatt vom September zitiert ein evangelischer Theologe den Satz von Benediktinern: Jesus hat sich wohlweislich in den Himmel verabschiedet, damit wir selber Entscheidungen fällen und nicht immer ihn fragen, was wir tun sollen. Dieser fatale Satz wird gelobt als einleuchtende Grundlage einer praktischen Friedensethik. So biedern sich christliche Kreise Jesus vergessen der kriegstreiberischen angeblichen Zeitenwende an. Ich möchte aber festhalten an der Frage, was Jesus angesichts des Ukraine-Kriegs heutigen Christen aufträgt. In jedem Vater unser bitten Christen zuerst um Vergebung der eigenen Schuld, um danach selbst die Schuld anderer zu vergeben. Deshalb fordert Jesus in dem bekannten drastischen Bildwort: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Matthäus 7,5. Ich muss als Christ deshalb zuallererst danach fragen, was ich selbst mit dem Ukraine-Krieg zu tun habe. Die deutsche Politik ordnete sich nach dem grauenhaften Zweiten Weltkrieg dem Machtbereich des US-geführten Westens ein. Oder unterordnete sich in ihn ein. Jesus spricht Klartext über die Weltherrscher. Die Mächtigen dieser Welt unterdrücken ihre Völker und missbrauchen ihre Macht gegen sie. Markus 10,42. Die USA missbrauchten ihre Macht nach der deutschen Kapitulation grauenhaft in Hiroshima und Nagasaki, danach in Vietnam, im Kosovo, im Irak, in Afghanistan und Libyen. Aus der Sicht Jesu durfte sich Deutschland weder dem westlichen noch dem östlichen Machtbereich unterordnen. Die Eltern unseres Grundgesetzes von 1949 wussten das noch. Also ich hätte dem gesagt, ja, dem östlichen Machtbereich sich unterordnen. Der Kommunismus ist eben die Macht des Friedens. Aber wie dem auch sei. Die Eltern, ja, die wussten es. Artikel 4 sicherte das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung. Es schützte vor Zwangsrekrutierung durch die Siegermächte. Der Artikel 26 bestrafte schon die Vorbereitung eines Angriffskriegs, also schon Manöver mit den Machtmissbrauchern, erst recht die Gestattung von deren Militärstützpunkten. Artikel 24 erlaubte dagegen die Einordnung in ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, das auch die Sicherheitsinteressen aller denkbaren Feinde berücksichtigt. Hier wurde noch dem Gebot Jesu gefolgt, auch Feinde zu lieben. Matthäus 5,43. Die Politik seit Adenauer und das vorherrschende gesellschaftliche Bewusstsein missachtete diese christlich-pazifistische grundgesetzliche Bindung. Die Friedenspolitik von Kanzler Brandt sowie die ursprünglich von den Grünen realistisch gesehene Angst vor einem Atomkrieg wurden zwar ein Gegengewicht und Gorbatschows Abrüstungspolitik bescherte uns die gewaltfreie deutsche Wiedervereinigung. Die Friedensdividende wurde aber nach Ende des Kalten Kriegs nicht eingelöst. Das Bundesverfassungsgericht erlaubte zwar am 12.07.1994 gemeinsame Einsätze von Bundeswehr und NATO, allerdings unter der Voraussetzung von Mandaten des UN-Sicherheitsrats. Dieses Urteil wurde als Freibrief missbraucht, um Serbien im Rahmen der NATO grundgesetzwidrig und völkerrechtswidrig ohne UN-Mandat zu bombardieren. Dies geschah zudem unter den verlogenen Behauptungen, es gelte serbische Massaker und ein neues Auschwitz zu verhindern. Hier wurde, wie Jesus sagt, heuchlerisch der Splitter im Auge des Bruders behauptet und von den Balken im eigenen Auge abgelenkt. Den Gipfel der Heuchelei erleben wir nun seit 2022. Der Westen verteufelt Putin, der im Donbass unternimmt, was die NATO im Kosovo verbrochen hat. Die NATO-Lügen von Massakern und neuem Auschwitz im Kosovo wurden in einer WDR-Dokumentation vom 8.2.2001 stichhaltig widerlegt. Aber die 14.000 Toten des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Bevölkerung des Donbass sind wahr. Dieser Krieg ist als nicht internationaler bewaffneter Konflikt wegen der vielen toten Zivilisten strafbar nach § 11 Völkerstrafgesetzbuch. Er wurde von einer vom Westen gestützten ukrainischen Putschregierung am 15.04.2014 als Antiterroroperation begonnen. Die Minsker Abkommen zur Einhegung dieses verbrecherischen Kriegs wurden vom Westen missbraucht, um die ukrainische Regierung besser aufrüsten zu können. Dies ist inzwischen von Ex-Kanzlerin Merkel und Ex-Präsident Hollande eingestanden. Wir unterstützen die ursprünglichen Angreifer. Den schlimmsten jüngsten Balken im eigenen Auge erkennen wir, wenn wir dem israelischen Ex-Premier Bennett zuhören. Er bezeugt, dass die NATO am 23.03.2022 nach ihrem Beschluss gegen eine neutrale Ukraine die russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen blockiert hat. Also einen Monat nach Kriegsausbruch die Möglichkeit von Friedensverhandlungen blockiert. Der britische Premier Johnson wurde zu Präsident Zelensky geschickt, um ihn durch das Versprechen von Waffen zur Weiterführung des Kriegs zu motivieren. Der weise US-Enthüllungsjournalist Ellsberg nannte diesen Vorgang ein Crime Against Humanity, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie bekommen wir als Friedenssuchende diese grauenhaften Balken aus dem eigenen Auge? Ich denke, christliche Umkehr beginnt mit dem Bekenntnis der eigenen Schuld. Wir müssen deshalb dem kriegerischen Zeitenwende-Gerede entgegenhalten, dass diese Wende spätestens 1999 mit der Teilnahme am Krieg gegen Serbien geschah. Damals wandelte sich die NATO gemäß ihrem eigenen Statut vom April 1999 von einem Verteidigungsbündnis zu einem Interessenbündnis. Dieses führt Kriege um lebenswichtige Rohstoffe, also Öl, oder gegen unkontrollierte Bewegungen von Menschen, also Flüchtlinge. Spätestens hier erlaubte der Artikel 87a des Grundgesetzes keine NATO-Mitgliedschaft mehr, weil die Bundeswehr nur zur Landesverteidigung eingesetzt werden darf. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat früh festgestellt, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Panzern die Linie zur Kriegsteilnahme überschreitet. Ja, hier muss ich kurz unterbrechen. Woran ich gerade nur denke, ist, wie schwierig ist das immer. Ne? Man würde sich denken, einmal ist die Geschichte abgelaufen und passiert und dann lernt man und dann weiß man, ja, so und so muss man das machen. Und man muss diese Montesquieu, ne, Gewaltenteilung. Und dann sind wir wirklich auf der sicheren Seite. Ja, da gibt es diese drei Gewalten, Exekutive, Legislative, Judikative. Und wir haben einfach gelernt aus der Geschichte, es darf nie wieder in die Hände eines Einzelnen fallen. Und ja, aber es ist egal, weil es ist ein einzelnes Massenbewusstsein, ein Kriegsbewusstsein, ein imperialistisches Bewusstsein von Deutschland, von der BRD, die es zu verteidigen gelte. Und um diese Verteidigung zu bewerkstelligen, muss man halt auch mal angreifen, andere Länder angreifen. Und von dem her erinnert mich diese Konstellation ein bisschen auch an solche Vorsätze wie beim Drogenkonsum es doch endlich mal sein zu lassen und so, ne? Und so auch Deutschland doch endlich mal die Finger von den Waffen zu lassen. Ja, also irgendwann wollten wir es doch mal lernen und so. Und wir haben da so viele Sachen eingebaut, die hat Tricks, Tipps und Tricks, um sich selbst zu motivieren, ins Grundgesetz eingebaut, ne? Und zu sagen, du, lass davon die Finger. Und wenn du das machst, das ist aber wirklich illegal. Und aber es hilft nichts, ne? Das ist das Übel. Es hilft ja nichts. Jetzt steht der Pistorius da und rüstet auf. Über 80 Milliarden ist jetzt der neue Bundeshaushalt, zahlreiche Anschaffungen. Und Pistorius will eben die Bevölkerung auf den Krieg einschwören, sagt ja. Also ja, es muss eben so sein. Wenn der Kanzler befiehlt, dann folgen alle und dann sagen alle ja, ruf den Artikel 5 aus der NATO und wir sind jetzt alle im Kriegsfall und die ganze Bevölkerung steht bei. Also das ist schon eine Rhetorik, ja, wie im Kaiserreich oder zu Hitlers Zeiten. Und man fragt sich so, wir hatten doch da was eingebaut. Wir wollten doch eigentlich jetzt die Finger davon lassen einfach. Aber jetzt, wie sind wir jetzt wieder in diesen Zustand gekommen? 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wird so darüber geredet, andere Länder zu überfallen oder zu unterstützen, jetzt die Ukraine, wenn sie ihre eigenen Bürger ermordet. Und dass dieser Krieg noch jahrelang weitergehen muss und noch, einfach, dass wir den Krieg anheizen wollen, weiter am Laufen halten wollen, dass wir weiter unsere Interessen dort verteidigen im Donbass. Also ja, ich meine, worauf ich hier hinaus will, ist einfach diese menschliche Trägheit. Das ist ja immer ein wiederkehrendes Phänomen hier. Und ich muss mich ja auch ganz antiklerikal positionieren. Also ja, man kann das mal zitieren, aber trotzdem darf man sich nicht gemein machen und muss schon sehr genau schauen, bevor man sich verbündet mit solchen kirchlichen Kräften. Wobei dieser Redner hier sicherlich ein hervorragendes Exempel ist von einer soliden historischen Bildung und politischen Urteilsfähigkeit auch. Ja, das muss man zugestehen, das ist hier wirklich ein formidabler Text, eine gute Rede. Aber ich will einfach immer wieder, ich bin nicht gläubig, ich will auf die Psychologie zurückkommen und mir darüber Gedanken machen, über den Menschen und seine Psyche und diese Tendenz zur Trägheit, dass man sagt, und das hat auch sehr viel mit dem Christentum zu tun. Ich glaube, dass die Basis des Christentums ist auch diese Scham, dieses Empfinden von Schande darüber, dass man nur so ein dummer kleiner Mensch ist und so fleischlich und die Notdurft verrichten muss und sich fühlt, dass man sich gern mit dem höheren spirituellen Wesen vereinigen würde, mit Gott. Aber das kann doch nicht sein, solange ich so fleischlich bin. Also irgendwo sehe ich da die Parallele hier dazu, dass man kann einfach nicht die Finger davon lassen. Man weiß eigentlich, aber dass das Ding mit einer Sucht oder mit einer Sucht nach Kriegen, das Ding ist, dass man sagt, ich will es ja auch. Ich will mir dieses Ziel setzen, du lässt jetzt die Finger davon, aber dann will ich daran vorbeischreiben, um mich so niedrig und schweinisch zu fühlen und zu sagen, ich bin ein dummer Sünder, ich peitsche mich aus, Gott, ich bin gar nicht würdig, eigentlich von dir lieb gehabt zu werden, weil schau, ich hätte doch alles, ich könnte doch alles machen, ich könnte doch darauf verzichten. Zum Beispiel auf das Sexuelle, ich könnte mich im Griff haben, so sagt dann der lutherische oder christliche Mensch, Mensch und Mönch und überhaupt, also ja, katholisch oder protestantisch, egal, aber jedenfalls, ich peitsche mich aus, ich will doch einfach nur dir gehorchen, Gott, und dass dieses schweinische, fleischliche Verlangen von mir abfällt, diese Gier nach sexueller Wollust und Befriedigung oder nach materiellem Reichtum, das ist ja gut zumindest, auch ein marxistischer Ansatz, diese Gier, zumindest nach dieser Art von materieller Akkumulation, kann ich nicht glücklich machen. Aber vielleicht ja doch die sexuelle. Aber da schweifen wir hier ab. Da ist eben dann doch der Unterschied mit dem Christentum, den ich hier herausstellen muss. Ja, also dass das Sexuelle, dass das Christentum das nur immer in den Schmutz ziehen will, um sich daran zu berauschen, zu sagen, ja, das ist aber so schlimm und ich habe es gerade noch geschafft oder so. Ich habe jetzt schön geheiratet in der Ehe, da haben wir das in die sauberen Bahnen gelenkt. Aber eigentlich wäre das doch was Schönes, das Sexuelle, dass man nur mal offen und klar und nüchtern und nackt angehen müsste. Ja? Soweit dazu. Also aber hinter dieser ganzen Problematik oder unten drunter jedenfalls versteckt sich, also mit dem Sexuellen und mit der Lust oder Sucht und überhaupt, da versteckt sich also die Trägheit und die Tatsache, man kann einfach nicht die Finger davon lassen oder will auch nicht und man will sogar sich den Vorsatz, das Ziel immer wieder setzen und dann daran vorbeischrammen und sagen, mein Gott, also so jemand Dummes wie mich, den gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und ja, so jemand Dummes wie Deutschland, das gibt's einfach nicht. Das ist einfach ja ein Irrtum der Geschichte, möchte man sagen. Also, genau, wir hatten das doch hier gesagt. Ja, jetzt keine Angriffskriege mehr, jetzt nur Landesverteidigung. Und hier eigentlich schon die Vorbereitung des Krieges wäre strafbar. Also schon all das. Na, Serbien, Afghanistan, klar, sowieso. Irakkrieg, dass der über Deutschland abgewickelt wird, auch. Syrienkrieg, Beteiligung daran, mit deutschem Material und so weiter, deutscher Logistik und dann der Ukraine-Krieg, Ausbildung deutscher, also ukrainische Soldaten an deutschen Stützpunkten von Militär. Und ja, also da ist die Grenze überschritten, sagt dann selbst der Bundestag, beziehungsweise dessen wissenschaftlicher Dienst und sagt, wir sind jetzt Kriegsteilnehmer, wir führen diesen Krieg, wir wollen es wirklich, wir sind wieder so tief gefallen und sind wirklich arme Sünder, böse Sünder jetzt. Aber weiter hier im Text. Also keine Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat früh festgestellt, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten an deutschen Panzern die Linie zur Kriegsteilnahme überschreitet. Selbst Ministerin Baerbock hat ausgeplaudert, dass wir Krieg gegen Russland führen. Christen müssen ihr sagen, dass sie diesen verfassungswidrig führt. Deutschland wurde nicht angegriffen. Ja, das ist das Ding, ne? Dann fängt es an mit den spitzfindigen Auslegungen und den Rechtfertigungen des Kiffers oder des Kriegssüchtigen. Und er sagt, ja, nicht Deutschland, aber die Ukraine. Und die Ukraine ist unser Partner und Verbündeter. Und ja, damals haben wir das so eng definiert in der Verfassung im Grundgesetz. Das war damals halt aus der historischen Erfahrung. Man war so, ja, hatte dieses bittere Tal durchschritten. Aber heute, ja, ich weiß, wir sind irgendwie in einer anderen. Und wir müssen das eigentlich ausweiten. Eigentlich muss es jetzt auch gelten, wenn irgendein Partner von uns angegriffen wird oder irgendwas auf der Weltbühne nicht so läuft, wie wir wollen. Dann dürfen wir gegen unsere politischen Feinde einfach Gewalt einsetzen und einfach Krieg machen. Also so, ja, legt man das aus und so auch immer wieder bei der Sucht. Man sagt sich, so und so war doch mein Vorsatz, aber den umgehe ich hier und umschiffe ich, weil und so weiter und so fort. Da gibt es diese und jene Begründung. Also, nun gut, weiter im Text. Wenn es nicht gelingt, beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der NATO-Mitgliedschaft zu erreichen, müssen Christen dieses verbrecherische Bündnis wenigstens ausdauernd prophetisch anprangern. In der Bevölkerung ist ein Unrechtsbewusstsein angesichts der NATO-Verbrechen zu schaffen, um Kriegsmüdigkeit und Widerstand gegen diesen Krieg zu verstärken. Auch ist an Worte Jesu zu erinnern, die noch gar nicht von der Feindesliebe geprägt sind, sondern rein von gesundem, selbstschützendem Menschenverstand. Jesus setzt selbstverständlich voraus, dass ein Kriegsherr um Frieden nachsucht, wenn eine Übermacht gegen ihn heranzieht. Lukas 14, 31 bis 32. Weil die NATO-Länder zu wenig Munition liefern können, wird selbstzerstörerisch Streumunition eingesetzt. Eine vernünftige Regierung, die ihr Volk schützt, müsste um Frieden nachsuchen. Erst recht ist an die Warnung Jesu zu erinnern. Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Matthäus 26, 52. Beide Kriegsparteien erleben furchtbare Verluste an Kämpfenden. Christen sollten sich um tägliche Opferberichte bemühen, die vom kriegstreiberischen Mainstream gezielt verschwiegen werden. Es muss breit öffentlich gemacht werden, dass es sich seit vielen Monaten um einen sinnlosen Zermürbungskrieg wie 1916 bei Verdun handelt. Geringfügig wechselnde Geländegewinne werden mit tausenden Toten und Verwundeten bezahlt. Dem Mythos, es werde hier unsere westliche Freiheit verteidigt, ist die Realität entgegenzuhalten, dass die Ukraine geopfert wird zur Schwächung Russlands. Auch die Inflation in unserem Land ist als sinnloses Opfer bewusst zu machen. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass unsere Wirtschaft unter der Energieverteuerung zu leiden hat, weil wir gegen Russland Krieg führen. Selbst in den USA wollen deshalb die Republikaner ihrem Gegner Biden das Geld für den Krieg nicht mehr geben. Alle Christen, die noch Jesus nachfolgen wollen, müssen die Scheinbegründung dieses Kriegs entlarven und ihn als Machtmissbrauch und Verbrechen gegen die Menschheit brandmarken. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, eine sehr gute Rede finde ich hier. 1062 Wörter, das ist knackig und packend. Und ja, ich fand es einfach gut, als ich das gelesen habe, hier diesen Text, und dachte so, ja, den muss ich verwenden für meinen Podcast, weil es hat auch sowas wie Friedrich Engels. Da blätterte ich letztens wieder in Marx Engels Werken, Band 1, und da schreibt Engels etwas von Johannes Baptista, also wahrscheinlich ein spanischer Prediger, Juan Baptista, Johannes der Täufer. Ach so, nee, das ist dann einfach, ach, der schon aus dem Neuen Testament oder wie? Ach, Herr, aber warum hat, egal, also jedenfalls zitierte Engels diesen, Juan Baptista. Ja, ich weiß nicht, also jedenfalls nannte er ihn Baptista, ne? Johannes Baptista, ja, Johannes der Täufer halt. Ah ja, aber dass der jedenfalls kommt und den Leuten sagt, ja, es wird einer kommen, der stärker ist als ich und der wirklich alles niedermacht. Und es ist hier ein Sündenpfuhl und so weiter. Und ja, ihr haltet euch überhaupt nicht an das Gebot Gottes, so wie dieser Text jetzt. Und es wird aber einer kommen, der macht Schluss mit all dem. Und ich rede hier nur, ja, ich bin hier so unverblümt, unverfroren, weil ich mir einfach dieser Macht in meinem Rücken sicher bin. Ja, und so auch ich einfach sicher mit der Macht des Kommunismus in der Zukunft wird sich der durchsetzen, weil sich solche Hohlbirnen eben wie Pistorius oder Kanzler Scholz nicht durchsetzen werden. Man muss ja an die menschliche Intelligenz glauben und daher daran, dass die Menschen, ja, natürlich durchschauen sie vieles, aber sie sind eben selber zu feige, daraus die Konsequenzen zu ziehen und etwa marxistisch-revolutionär zu werden. Einer Umsturzpartei etwa beizutreten. Aber für die Zukunft müssen wir ja sagen, natürlich wird sich der Kommunismus dann durchsetzen. Wir wissen nicht wann. Wir können nur die Kämpfe eben unermüdlich vorbereiten und führen und diesen Klassenkampf aufnehmen, der uns da aufgezwungen wird, von unseren Feinden, die diametral andere Interessen verfolgen, eben die Interessen des Krieges und der Zerstörung, weil wir Arbeiter ja am Aufbau, an der Arbeit der Erschaffung von Gebrauchswerten interessiert sind. Und ich weiß nicht, was soll ich jetzt noch sagen. Ich denke, das kann dann ja erstmal für sich stehen bleiben. Also, ich habe heute ja den Wiedereinstieg finden wollen in meinem Podcast, irgendwie ja die Linie ein bisschen verloren über die letzten Monate, und da wollte ich jetzt wieder eine Linie reinbringen. Und wir müssen natürlich sehen, ja, es ist alles die Gesellschaft, es liegt nicht an irgendwelchen Charaktermasken einzelner Individuen, die mal mehr oder mal weniger hässlich aussehen oder mehr oder weniger verdeckt und offen die Herrschaft des Kapitals ausüben. Da ist aber letztlich egal, ob Merkel, Scholz oder Baerbock, das sind alles Fraktionen desselben Stammes, nämlich der deutschen Bourgeoisie, die so diese Gelüste hat, die Welt zu beherrschen. Und daher ist es natürlich auch recht sinnlos, wie dieser Pfarrer hier an die Einhaltung des Grundgesetzes und so weiter zu erinnern, weil die Einhaltung dieses Grundgesetzes führt eben dazu, ja, die Demokratie funktioniert und die Parlamentarier dürfen gewählt werden und die dürfen wieder einen Bundeskanzler werden, also einen aus diesem Stamm, der den Segen hat, diese Klasse der Bourgeoisie, also diese 1% oder 0,1% der Bevölkerung, die eben die reichsten sind und über die Produktionsinstrumente verfügen. Also so kommen wir da nicht weiter zu sagen, halten wir mal das Grundgesetz ein, sondern natürlich müssen wir es einhalten, wenn die Alternative der Faschismus ist und der weitere Verfall und Abbau von Rechtsstaatlichkeit. Sollten wir es verteidigen, auch als Kommunisten? So wie ja, glaube ich, auch schon die Kommunisten um Max Reimann von der KPD damals sagten. Reimann, der selber am Grundgesetz mitgeschrieben hatte. Aber der dann sagte, als sie, die Kommunisten, dann dagegen gestimmt hatten, ja, wir haben jetzt dagegen gestimmt, aber wir werden die Ersten sein, die es verteidigen in der Not gegen diejenigen, die jetzt die Befürworter waren. Also das ist eben dialektisch gedacht. Ja, natürlich, es ist ein schlechtes Grundgesetz, eine schlechte Verfassung, die den Kapitalismus festschreibt oder zumindest sehr stark ermöglicht. Und andererseits, es ist aber wichtig, in einer Zeit, in der wir die sozialistische Revolution aus welchen Gründen auch immer nicht direkt bewerkstelligt bekommen, dann trotzdem diesen Stand der Zivilisation zu verteidigen, diese bürgerliche Demokratie dann immer noch so einzuschätzen, dass sie höher steht als andere Alternativen wie der Faschismus und auch dagegen verteidigt werden muss. Und natürlich sind zur Frage der Demokratie weitere Begriffsbestimmungen nötig. Da habe ich auch manchen Text schon in der Vorbereitung, in der Pipeline. Aber die Sache ist eben die, grundsätzlich muss man da sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht gemein macht mit diesen Schweinen, den Imperialisten, Kapitalisten und Kriegstreibern eben, die so die Demokratie im Munde führen. Und sie einfach benutzen als Vorwand, um Kriege zu rechtfertigen, anzuzetteln, weil es ist ja alles gerechtfertigt, solange es nur irgendwie demokratisch entschieden wird. Also solange die Bevölkerung ihre Zustimmung gibt, ist es schon okay, wenn Deutschland Serbien bombardiert. Aber warum ist das eigentlich so frech? Wäre es nicht andersrum besser zu sagen, ja, die Regierung setzt sich über den Willen der eigentlich friedliebenden Bevölkerung hinweg und so bombardiert die deutsche Regierung einfach Serbien? Aber nein, es ist ja viel schlimmer. Die deutsche Bevölkerung ist tatsächlich so blöde. Es ist so eine Schafherde und sind solche Mitläufer. Wie zu Hitlers Zeiten, nur eben, ja, die Zeiten ändern sich, aber die Bevölkerung nicht so. Und deshalb im vollen Bewusstsein, dass ihre Regierung eine Kriegstreiberregierung ist und Menschen bombardiert und ermordet, wählen sie diese Regierung also und ja, machen sich damit mitschuldig. Und also ich denke, so müsste man darüber nachdenken. Warum war es so, dass in den sozialistischen Staaten, dass von den sozialistischen Staaten kein Krieg ausging? Und ist das vielleicht sogar eine Gesetzmäßigkeit des Sozialismus, dass der einfach friedlicher ist oder auf Frieden aufgebaut ist und hinarbeitet, während der Imperialismus den Krieg befördert? Das ist dann eben so eine Arbeitsfrage, der wir uns widmen könnten. Aber ich denke mal, ich habe kurz eine Pause gemacht, weil mir ist eingefallen, was mich so umgetrieben hat die letzten Wochen. Ich habe dieses Buch von Ronald M. Tschernikow gelesen, kommunistischer Schriftsteller, Die Tage in L. Und das ist wahnsinnig gut. Und ich finde es jetzt aber nicht. Ist ja egal. Lesen wir irgendwann anders. Aber nur mal so als Vorgeschmack und so. Ne? Ich wollte paar Sachen daraus zitieren und hier habe ich mir nur Zitate so ungefähr sinngemäß aufgeschrieben. Das eine, was wiederum Tschernikow auch zitiert, also ein Zitat von jemand anderem verwendet in seinem Buch, das ist einfach sehr treffend für den Westen, um die gesamte Situation zu beschreiben. Also alle im Westen verhalten sich wie Kinder. Also die Erwachsenen laufen rum mit Plastikspielzeug oder jeder hat ein tolles, buntes Plastikspielzeug. Und man gilt als intellektuell, wenn man ein Buch richtig rumhalten kann. Wer es lesen kann, gilt als Autor. Und das ist so geil. Das hat mir so viele neue Perspektiven eröffnet über mein Leben und genau was, wie wir angefangen haben, mit diesem Gedicht über die BRD. Warum, ja, fühle ich mich da nicht wohl in der BRD oder so? Weil ich fühle einfach, ja, ich bin geistiger Arbeiter, ich habe ja immer ein Talent, und so Gedanken aus mir herauszuziehen und zu lesen und zu schreiben. Aber ich finde einfach, das sollte doch zumindest eigentlich nichts so Besonderes sein, wofür man dann so bewundert würde. Aber es ist eben zwangsläufig so. Innerhalb dieses dumpfen Systems, wo alle nur so am Daddeln sind und alle ja, in dieser vorgeblichen Glückseligkeit und ja, aufrichtig einfach zufriedene BRD-Bürger. Da ist es dann schon so, ja, man wird bewundert dafür und das will ich eigentlich nicht. Und das führt zu diesen Problemen. Mein Leben ist deformiert, hieß es da ja, in dem Gedicht. Und womit das Buch anfängt, der erste von Shanikok, glaube ich, geschriebene Satz, handelt davon, dass er an Reaktionären bewundert, dass sie einfach aufhören zu reden, wenn ihnen was nicht passt. Reden ist argumentieren wollen, überzeugen wollen und das ist dann eben das Terrain der Linken. Aber die Reaktionären, die haben diesen Trumpf immer in der Hinterhand. Ja, sie hören einfach auf, sie wollen nicht mehr überzeugen, weil das Bestehende braucht keine Rechtfertigung. Es besteht einfach, es ist und es bleibt und fertig. Und das, konnte ich dann übertragen auf ein paar reaktionäre Bekannte von mir und dachte, ja, es ist so. Und das ist auch, was mich so aufregt an ihnen oder ja, mir dieses Gefühl gibt, eine Diskussion lohnt gar nicht. Weil ich nehme das ernst, ich steige mich da rein, ich bin da voll investiert, theoretisch und emotional in so eine Diskussion. Aber so ein Reaktionär, der hört einfach auf, wenn ihm was nicht passt und sagt, ach ja, es ist halt so, die BRD besteht und was willst du machen und das bleibt auch bestehen, egal wie viel du noch redest und so, zack. Und das ist einfach so fies und ja, aber auch bewundernswert andererseits, ne? Weil man einfach weiß, vielleicht, weil man sich das auch als Linker dann einfach aneignen sollte und sagen sollte, ja, es ist so, der Marxismus wird sich durchsetzen am Ende. Wir wissen nicht wann, wie lange es dauert bis zur Revolution, aber ich muss dafür jetzt auch nicht mehr weiter reden, sondern es wird sich sowieso so durchsetzen. Nicht automatisch, nicht durch eine göttliche Fügung und Gesetzmäßigkeit der Historie, sondern schon durch unser konkretes menschliches Handeln, durch die Praxis. Nur, wir können nicht wissen, wann finden wir diese realen historischen Umstände vor, die uns zum Handeln befähigen werden. Aber heute ist jedenfalls noch nicht so, aber das heißt eben nicht, dass, dass die Revolution auf alle Zeiten verschoben oder vertagt wäre, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und ich glaube, das gibt es ganz richtig wieder. Die Jahrzehnte, die der Sozialismus gebaut hat, um die künstlerische Avantgarde wahrzunehmen, haben die Welt schmerzhafter werden lassen. So ein weiteres Zitat von Czernicka und das ist auch, ja, das macht mir einfach Mut für mein Schaffen, weil ich bewege mich da auch im Spannungsfeld, am Rand des Denkbaren und Sagbaren und habe das Gefühl, das ist auch leicht avantgardistisch, was ich mache. Und der Sozialismus war damals ja eher noch, in vielen Bereichen eben, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, verquast und muffig oder wollte die Avantgarde jedenfalls nicht zur Kenntnis nehmen. Also meinte, das sei Dekadenz, was die französischen Kubisten oder Surrealisten da machen und das wollte man in den sozialistischen Ländern überhaupt nicht rezipieren. Und das war aber eben auch eine Torheit oder zumindest, schreibt Czernikow ja ganz richtig, was will man machen? Man kann doch nicht einfach aufhören, die Welt zur Kenntnis zu nehmen und irgendwann muss man sowieso, nur dass die Welt bis dahin sehr viel schmerzhafter geworden ist und das nützt dem Sozialismus nichts, sondern das nützt nur dem Imperialismus. eine so schmerzvolle Welt. Aber mit diesen Worten will ich dann jetzt enden und sagen, lassen wir es gut sein. Das genügt. Das soll uns genügen für heute. Und ich bedanke mich für euer Zuhören und eure Mitarbeit. Es sind schwere Fragen hier. Ne? Die BRD und die Grundfesten unserer Gesellschaft werden angegriffen oder wackeln. Aber was wackelt schon? Ne? Ist noch kein Bombeneinschlag wie in der Ukraine, vor dem meine Mitbewohner geflohen sind. Die, eben weil sie das Geld hatten, sich freizukaufen. Aber die anderen, na, bei denen wackelt es halt, und das soll jetzt auch noch weitergehen, das sagt Baerbock ja jahrelang und so weiter. Und ja, dafür stehen wir als Deutsche, als Imperialisten, als BRD. Und dafür sind wir doch eben verrückt. Aber es lässt sich noch so leben, ne? Egal wie verrückt oder unmoralisch man ist. Solange man sich noch den Bauch vollschlagen kann. Ja, da macht man eben weiter. Und so auch ich mache weiter einfach, widme mich jetzt lieber der geistigen Rezeption und lese noch ein bisschen. Ja, und damit sage ich ciao, ciao, adios, auf Wiederhören.